Nils, das Thema Beikost ist ja etwas, was uns als Eltern früher oder später immer sehr beschäftigt. Wie ist das? Kannst du dich noch erinnern, wie das bei deinen zwei Zwillingen war?
Ich kann mich noch relativ genau erinnern, dass ich sehr aufgeregt war, weil das fiel auch in die Zeit, wo ich dann 4 Monate alleine zu Hause in Elternzeit war. Meine Frau war arbeiten und das war genau die Zeit, wo dann dieser zusätzliche Punkt, worauf man sich konzentrieren musste, dazu kam. Vorher, sag ich mal, mit der Milchnahrung war es relativ einfach. Man hat sich schon ganz gut daran gewöhnt und jetzt halt die neuen Punkte mit der Breinahrung oder was es da alles gibt. Und da gibt es unendlich viele Ratgeber, woran man sich halten kann. Also das hat mich schon ein bisschen überfordert, und man musste da erstmal reinkommen und lernen, dass man auch sich nicht zwangsläufig genau daran halten muss, wie es halt irgendwo steht. Wie war das bei dir mit deinen Kindern von Kind zu Kind? Wurdest du da ein bisschen entspannter?
Ja, definitiv. Also am Anfang habe ich versucht, alles richtig zu machen und genauso, wie es einem eben gesagt wird. Ja, und beim dritten Kind spätestens war es dann so, dass ich das ziemlich sehr nach Gefühl gemacht habe. Und wir freuen uns total, dass wir genau über dieses Thema heute mit Nathalie sprechen. Und damit begrüßen wir euch zu einer neuen Folge des Rossmann Babywelt Podcast.
Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, herzlich willkommen, Nathalie. Schön, dass du hier bist. Vielleicht magst du am Anfang selber ein bisschen was zu dir sagen.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Also ich bin Nathalie, ich bin Mutter von einem Sohn, der ist inzwischen schon 9 Jahre alt und ich habe genau eben in der Beikostzeit angefangen, mich intensiver mit der Beikost zu beschäftigen, habe da parallel auch eine Ausbildung gemacht zur Ernährungsberaterin und habe eben auch gemerkt, es gibt so viele verschiedene Stellen, Ratgeber, wo verschiedene Sachen stehen und habe auch so im Gespräch mit anderen Eltern gemerkt, das ist einfach total verwirrend. Und dann habe ich mir überlegt, einfach einen eigenen Blog zu machen und auch so ein bisschen die offiziellen Richtlinien, die wir in Deutschland haben, damit einzubringen, damit das auch so einen wissenschaftlichen Hintergrund hat. Und seitdem gibt es eben meinen Blog Babybrei selber machen. Und der Blog ist ja so ein bisschen mit uns als Familie auch mitgewachsen. Also es gibt jetzt auch Snacks, es gibt Familiengerichte und Babylet Weaning ist jetzt eben auch ein großes Thema.
Ja, du hast jetzt zwei Begriffe schon genannt, die wir vielleicht am Anfang so ein bisschen erklären könnten. Babylet Weaning hast du gerade zuletzt gesagt. Was ist denn das eigentlich genau?
Genau, also Babylet Weaning, auch BLW genannt, ist die babygesteuerte Entwöhnung, heißt es auf Deutsch. Und das bedeutet einfach, dass das Kind selbstbestimmt geeignete Speisen vom Familientisch mit isst. Also es bekommt kein Babybrei, kein extra püriertes Essen, sondern das ist einfach direkt von Anfang an geeignete Speisen mit.
Okay, und im Vergleich dazu dann die Breikost?
Genau, die Breikost, wo wir halt eben was extra kochen, zum Beispiel der Mittagsbrei mit Gemüse, mit Kartoffeln, mit Fleisch und das dann extra pürieren und dem Baby eben füttern. Also das Baby ist ja nicht selbstständig, sondern wir füttern es.
Wie habt ihr angefangen?
Wie haben wir angefangen? Wir haben mit Brei angefangen, dem Mittagsbrei haben wir angefangen. Zeitraum, es ist ja, gibt es ja auch unterschiedliche Ratgeber, zwischen 5., 6., 7. Monat bin ich der Meinung, irgendwo da haben wir auch angefangen. Es gibt dann ja bestimmte Zeichen, worauf man achten soll. Bei unseren Zwillingen war es halt auch unterschiedlich, also sehr individuell. Das haben wir sehr schnell gemerkt, dass es halt, dass man sich nicht darauf verlassen kann, in diesem Ratgeber steht, an diesem Zeitpunkt geht's los, ne? Sondern bei unseren Zwillingen war es halt auch komplett individuell.
Das ist so spannend, weil während du das gerade sagst, denke ich, bei uns ist es jetzt ungefähr ein Jahr her, dass das angefangen hat. Ich kann mich gar nicht mehr an alles erinnern. Vielleicht kannst du noch mal sagen, worauf man so achten muss, bevor man irgendwie anfängt, seinem Kind was anderes anzubieten als Milch.
Genau, also egal für welche Beikostform man sich entscheidet, ob jetzt Babybrei oder Babylet Weaning, ist ganz wichtig, dass wir auf die 3 Reifezeichen achten. Das ist einmal die Hand-Mund-Auge-Koordination, das heißt, das Baby kann Nahrung sehen, kann gezielt danach greifen und selbstständig zum Mund führen. Das zweite ist die Rumpfkontrolle, das heißt, das Kind kann für den Zeitraum des Essens relativ stabil aufrecht sitzen, also es muss nicht alleine sitzen können, aber mit unserer Hilfe, wir können es zum Beispiel auf den Schoß setzen am Anfang und zum Beispiel so ein bisschen den Rumpf einfach umgreifen oder den Arm drumschlingen, damit es einfach so ein bisschen mehr Stabilität hat. Und das 3. Reifezeichen ist, dass der Zungenstoßreflex verschwunden ist. Das heißt, dass der Brei oder eben die Nahrung halt nicht wieder mit der Zunge rausgeschoben wird. Und wenn die 3 Reifezeichen erfüllt sind, dann können wir davon ausgehen, dass das Baby soweit ist und dann können wir mit der Beikost starten.
Das ist spannend, weil ich erinnere mich nämlich jetzt, dass es tatsächlich so ist, dass meine das viel, viel später hatten als zu dem Zeitpunkt, wo man eigentlich sagt, dass man anfangen kann. Also das ist ja so, dass man ab 4 Monaten, glaube ich, guckt, was ist erfüllt. Meine haben sowieso viel später gesessen und waren auch noch nicht stabil. Die hatten zwar ein Interesse und haben immer geguckt, aber es war eher die Neugier, weil da passiert was, was Mama oder Papa machen. Aber es war jetzt noch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, die gieren so nach dem Essen, ne, was man ja oft mal hört. Und meine haben tatsächlich erst mit 6,5, 7 Monaten angefangen, dass ich dachte, so, okay, jetzt probieren wir es mal. Und auch da haben sie sogar den ersten Brei wieder rausgeschoben. Also deswegen haben wir zum Beispiel noch pausiert und haben dann erst mit knapp 8 Monaten angefangen, wirklich was anderes zu geben. Das ist aber auch in Ordnung dann, ne?
Genau, also man kann, sobald die Reifezeichen erfüllt sind, gibt es keinen Grund, länger zu warten. Aber es gibt natürlich auch Kinder, die länger brauchen. Es gibt aber auch so Fälle, wo man dann einfach nochmal schauen muss. Also wenn das Kind jetzt dann schon so 8, 9 Monate ist und noch gar keine Beikost wollen würde, dann sollte man einmal zum Beispiel noch mit dem Kinderarzt oder mit einer Beikostberatung einfach Rücksprache halten, weil es einfach ja so ein paar Faktoren gibt, die man dann ausschließen sollte. Zum Beispiel ein Eisenmangel kann das sein, der könnte jetzt Appetitlosigkeit machen, dass man die Sachen einfach ausschließen kann.
Genau, also gerade wo du das so mit dem Zungenstoßreflex gesagt hast, da sind mir auch nochmal so eingefallen, dass bei uns war es so, die eine konnte noch nicht richtig sitzen zu dem Zeitpunkt, die andere konnte sitzen, hatte aber diesen Zungenstoßreflex noch total doll. Also da hat man einfach gemerkt, es können die Zeichen natürlich, das eine ist vielleicht erfüllt,
ja.
Heißt aber nicht, okay, ich muss jetzt loslegen.
Nee, also sondern es sollten wirklich alle drei sein. Und
genau, und ich denke dafür für die Eltern ganz wichtig, auch einfach Geduld und auch das Baby hören im Endeffekt.
Genau. Ne? Also es ist ja auch so, das finde ich, muss man sich immer wieder klar machen. Es gilt ja auch dieser Spruch, Food under one is just for fun. Die lernen ja was ganz Neues, ne? Egal, ob es Brei ist oder Baby-led Weaning, das ist für die ja eine wahnsinnig neue Erfahrung. Und das ist zum Beispiel was, ich habe bei meinem Sohn, also dem Ältesten damals gedacht, okay, wir machen das jetzt. Der war 6 Monate alt, als wir es eben ausprobiert haben. Und dann habe ich ihm ganz klassisch Karottenbrei gekocht und der hat es echt, also wirklich über den Tisch gespuckt. Und du hast gesehen, er findet es total ekelig, ne? Nicht nur die Konsistenz, sondern der fand es einfach total ekelig. Wir haben viel, viel später herausbekommen, dass er auch generell kein Typ für Brei-Konsistenz war. Also das war einfach auch schon nicht sein Ding. Aber man denkt ja immer so, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und jetzt ist das Kind und dann kann ich auch wieder mehr machen, weil das Kind keinen Hunger mehr hat. Aber das ist ja am Anfang ganz viel Spielerei, ne? Und da ist ja auch gerade Baby-led Weaning total ideal für, weil sie ganz viele neue Erfahrungen spielerisch ausprobieren können, ne? Ja. Also hast du da irgendwie so, dass du sagst, ich habe das gemacht zum Beispiel, habe Baby-led Weaning gemacht und bin davon total überzeugt, oder hast du so einen Mischmasch gemacht, du als Expertin jetzt?
Genau, also mein Sohn war ja vor 9 Jahren in der Beikostzeit und da war ja das Baby-led Weaning eigentlich noch kein großes Thema. Also es ist so ein bisschen aufgekommen, aber da gab es noch nicht viel Informationen dazu. Also wir haben ganz klassisch Babybrei gemacht und sind später eben mit den Snacks dann im Laufe der Zeit haben wir weitergemacht.
Und ihr?
Wir haben von Anfang an dann auch versucht, als dann die Zeichen erfüllt waren, haben wir auch mal versucht, so Dinge zu garen oder halt auch mal so was hinzustellen, was wirklich weich war. Ich erinnere mich aber auch, dass da vieles einfach mal so nicht angenommen wurde oder halt auch vom Tisch geflogen ist. Wobei ich auch gelesen hatte, dass man 7 Versuche oder ähnliches braucht, ne? Oder 10 sogar, ne? Dass bis so eine Geschmackssorte vielleicht auch angenommen wird, so richtig. Nur weil es einmal sagt, nee, will ich nicht, heißt das nicht, dass ich das nicht mag.
Das heißt umgedreht, auch wenn zum Beispiel an einem Tag Brokkoli gut ist, muss es schon am nächsten Tag nicht mehr gut sein.
Ganz
also
genau.
Das gibt es genauso.
Ja, das ist ja genau so ein Punkt. Also wieder dieses auf das Baby hören. Ja. Die haben halt schon von Beginn an ihren eigenen Kopf. Und nur weil wir jetzt sagen, jetzt gibt es heute Karotte, ich habe auch nicht jeden Tag Lust auf Karotte oder das und das. Und wenn das Baby sagt, heute nicht, dann muss man halt auch mal darauf hören, glaube ich. Ne?
Genau. Hast du konkrete Tipps? Also wenn ich jetzt so ein Baby habe in dem Alter, dass ich sage, okay, ich merke, es sind alle Reifezeichen erfüllt, jeweils für Breikost und für Baby-led Weaning, wie man dann starten könnte?
Also ich würde ganz grundsätzlich, wieder egal für welche Beikostform, würde ich immer einen Zeitpunkt nehmen, wo es jetzt gerade nicht besonders stressig ist. Also wo nicht irgendein Familienbesuch ansteht und Tante, Opa, Oma, weiß ich wie viel Besuch da ist, weil es einfach für das Kind so schon total aufregend ist und da müssen wir nicht noch von außen irgendwie Einflüsse dazugeben. Ich würde auch immer schauen, dass es nicht eine Phase ist, wo das Kind zum Beispiel gerade krank war, weil dann ist es auch einfach echt immer schwierig oder so Wachstum, Schub, solche Sachen. Einfach eine Phase, wo es gerade relativ ruhig ist und sich dann einfach Zeit nehmen und dann einfach mal ausprobieren. Und wenn man merkt, es klappt nicht, dann ist auch nicht schlimm, dann einfach nochmal 2, 3, 4 Tage, auch eine Woche nochmal Pause machen und dann einfach ganz in Ruhe nochmal versuchen und sich da einfach auch keinen Druck machen. Also Beikost ist schon wichtig, aber wir dürfen uns durchaus auch Zeit lassen und den Druck so ein bisschen rausnehmen.
Mhm. Und bei Baby-led Weaning, hast du da Tipps? Also gibt es da irgendwelche Sachen, die besonders geeignet sind, um das Kind ausprobieren zu lassen?
Baby-led Weaning heißt ja eben, dass wir das Kind mitessen lassen, und es gibt eigentlich bei jedem Familienessen fast immer Komponenten, die geeignet sind. Zum Beispiel bei Beilagen sowas wie gekochte Kartoffeln, weiche Nudeln, Gemüse oder beim Frühstück ein bisschen Obst, was Weiches wie Banane oder zum Beispiel Melone oder auch ein weiches Vollkornbrot könnte man nehmen mit ein bisschen Butter oder Frischkäse, würde sich gut anbieten.
Ja. Jetzt hast du Mittag und Frühstück angesprochen, und bei Brei ist es ja so, dass man durchaus mit dem Mittagsbrei startet.
Genau.
Wie ist das bei Baby-led Weaning? Startet man da auch Mittag?
Also man kann mit einer Mahlzeit starten. Also bei Baby-led Weaning ist es generell so, dass wir nicht so viele Vorgaben haben. Also da sind wir viel freier, und man kann mittags starten, man kann zum Beispiel aber auch morgens starten, ganz entspannt mit dem Frühstück. Und genau, was auch immer noch gut ist, wenn man einen Zeitpunkt wählt, wenn das Kind zum Beispiel nicht besonders müde ist. Also oft ist es so kurz vor dem Mittagsschlaf, da sind die einfach schon so müde, dann klappt das mit der Beikost nicht. Also dann einfach einen Zeitpunkt wählen, wo sie einfach nicht so müde sind und wo sie auch nicht super hungrig sind. Weil wenn die super hungrig sind, dann klappt das einfach nicht gut. Dann wollen die schnell was in den Magen bekommen, und dann ist einfach nicht die Geduld für Beikost da.
Jetzt ist es ja so, also ich habe am Anfang immer gedacht, okay, ich muss das jetzt genau nach Plan machen, ne? Mit diesem Mittagsbrei anfangen. Beim dritten Kind habe ich das dann aufgegeben und
sehr
einfach
gut
geguckt, genau, und habe festgestellt, okay, die ist tatsächlich mal da ein bisschen mit, mal da ein bisschen mit. Dann habe ich auch probiert und festgestellt, okay, meine selbstgekochten Breie verschmiert sie. Dann habe ich tatsächlich auch mal ein Gläschen gekauft. Und dann hat man ja klassischerweise zum Beispiel so ein Karottengläschen von Baby Dream, was man ausprobiert und dann dem Kind gibt. Gibt man dann gleich so ein ganzes Gläschen, wenn die anfangen?
Nee, also man würde wirklich mit wenigen Babylöffeln starten. Also so 2 bis 3 sind wirklich für den Anfang ausreichend. Und es gibt ja dann immer noch Muttermilch oder eben Säuglingsanfangs Nahrung nach Bedarf dazu. Also wirklich die Menge ganz langsam steigern.
Was sind so die typischen Geschmäcker? Du hast jetzt Karotte gezeigt. Da hatte ich schon auch gehört, dass das so zu den ersten oft gehört. Wir hatten zum Beispiel jetzt Pastinake genutzt.
Ja, Pastinake ist auch gut. Zucchini kann man auch nehmen, Süßkartoffel, Kürbis. Also solche Sorten sind ganz gut geeignet.
Und was ist, wenn man jetzt zum Beispiel mit was anderem anfangen würde? Also wir haben hier ja auch noch andere Sachen stehen, wie zum Beispiel ein Heidelbeer in Apfelbrei. Wäre das auch theoretisch möglich, oder ist das einfach, weil der Darm des Babys noch nicht so weit ist, ungünstig?
Kann man theoretisch auch damit starten. Also ganz klassisch wäre es eben, wenn wir mit Gemüse anfangen, mit dem Mittagsbrei, aber ich sehe das tatsächlich nicht so eng. Also ich finde, für mich ist der Beikostplan auch tatsächlich einfach so ein Leitfaden, an dem man sich langhangeln kann, der Orientierung gibt, der Sicherheit gibt. Aber es bedeutet nicht, dass ich mich strikt da von Anfang bis Ende durchhangeln muss. Ich finde auch diese Begriffe so ein bisschen irreführend, ne? Also Mittagsbrei, es ist ja eigentlich ein Gemüse-Kartoffel-Fleischbrei, und ich kann den zu jeder Uhrzeit geben, den ich möchte. Ja, also ich habe es eben auch schon gesagt, oft sind die Kinder total müde. Das ist ein Problem beim Abendbrei zum Beispiel, ja. Gar kein Problem, dann gib den einfach morgen.
Und eine kleine Orientierungshilfe ist ja auch tatsächlich immer das, was auf diesem Gläschen draufsteht, ne? Also da ist ja so ein bisschen drauf, dass wenn da irgendwie, es gibt ja auch Gläschen, die sind erst ab dem 9. oder 10. Monat, dann weiß ich, okay, das sollte ich jetzt vielleicht noch nicht geben, aber da kann man ja auch ein bisschen gucken.
Genau, aber es ist halt nur eine Empfehlung, also man kann da theoretisch jetzt auch im 6. Monat was geben, was schon fortgeschrittener ist.
Okay, du sagst jetzt durchaus recht viel Flexibilität, ne? Vor allen Dingen ja auch bei Baby-led Weaning sagst du sehr
genau.
Viel flexibel ja. Ausprobieren. Jetzt auch beim Brei, wir hatten es so versucht, erstmal nur eine Sorte, um zu gucken, wie reagiert auch das Kind darauf. Ist das dann schon der richtige Weg, dass man dann peu à peu
genau, nachkommt? Meinst du mit einer Sorte jetzt eine Sorte Gemüse oder eine
genau.
Sorte im Sinne von Mittagsbrei? Eine Sorte Gemüse.
Eine Sorte
genau,
Gemüse.
Genau, also die Empfehlung war früher, dass wir eine Woche lang das gleiche Gemüse geben. Das ist heute nicht mehr so. Im Sinne der Allergieprävention, also der Vermeidung von Allergien, ist es tatsächlich so, dass es empfohlen ist, dass man häufiger das Gemüse wechselt. Also in der ersten Woche kann man mit einem reinen Gemüsebrei anfangen. Da kann man aber durchaus dann auch abwechseln. Also jeden Tag oder auch jeden zweiten Tag, damit das Kind eben schnell eine große Palette an verschiedenen Lebensmitteln kennenlernt. Weil wenn wir uns das mal hochrechnen, wenn die jede Woche jetzt, wenn wir eine Woche lang Karotte, dann haben wir eine Woche Pastinake, dann sind wir irgendwie, nach 4 Wochen haben wir 4 Gemüsesorten durch. Da brauchen wir dann relativ lange. Also heute ist die Empfehlung tatsächlich schneller, zügig verschiedene Lebensmittel einzuführen.
Okay. Und bei uns war es so, dass eine unserer Kinder hat so ein bisschen Probleme mit der Haut. Da hatten wir gelesen, dass Karotte da vielleicht was Ausschlag oder ähnliches angeht, vielleicht nicht so gut ist. Ist das
tatsächlich
so? Ja,
solche Sachen sind immer so ein bisschen individuell. Also so Unverträglichkeiten, auch was Haut oder Darm angeht, ist immer individuell. Und wenn es da Probleme gibt, würde ich tatsächlich immer mit dem Kinderarzt oder vielleicht auch mit dem Allergologen dann Rücksprache halten.
Und vor allen Dingen bei uns war es dann auch so, eine der beiden hatte im ersten Jahr eine Milchallergie. Mhm. Zumindest deutete es darauf hin. Das heißt, man muss immer so ein bisschen gucken, was auf die Inhaltsstoffe gucken. Ja. Also wenn man einen Brei dann wirklich kauft, immer gucken, ist da irgendwie Molkepulver drin oder irgendwas ähnliches. Das war bei uns jetzt zum Beispiel der Fall.
Ich finde es auch so spannend, weil ich finde, es ist so ein Thema, wo, wie du auch gesagt hast, es früher sehr viele Vorgaben gab und irgendwie ist es noch so in den Köpfen drin. Ja, also bei mir war das eben vor 7 Jahren auch noch so drin, dass ich dachte, bloß nichts falsch machen, damit mein Kind irgendwie nicht Probleme mit dem Bauch bekommt. Und jetzt beim dritten Kind habe ich es gemerkt, ich habe einen totalen Mischmasch gemacht. Also das habe ich schon bei der zweiten angefangen. Die hat dann so tagsüber Baby-led Weaning bekommen und abends hat sie eben so ein Dreikorn-Getreidebrei bekommen und hat das total geliebt. Also das ist wirklich so, das begleitet sie manchmal heute mit 4 Jahren noch in Form eines Haferbreis, aber diese Abendmahlzeit, die dann irgendwie mit Milch und warm und gemütlich für sie ist. Und bei der dritten habe ich dann von Anfang an gesagt, okay, ich mache das jetzt nicht mehr so dogmatisch, sondern ich gucke, was funktioniert. Ne? Ja. Und das finde ich auch ganz wichtig bei dem Thema. Fall. Einfach sein Kind beobachten, gucken, was funktioniert. Da eben auch zu gucken. Ja, also ich habe gemerkt, okay, meine Kinder essen jetzt meinen selbstgekochten Brei nicht so gerne, woran auch immer das liegt. Das könnte man jetzt sich hinterfragen. Und dann habe ich eben auch mal ein Gläschen gekauft. Ne? Und da gibt es ja auch dann Unterschiede, welches Gläschen mögen die gerne. Ne? Und ich finde, das ist bei diesem Thema so wichtig, dass man sich sagt, es gibt da nicht den einen Weg, auf den man gehen muss, sondern es ist total individuell. Ne?
Genau, auf jeden Fall.
Ja, also bei uns war es auch ähnlich. Ne? Wir haben versucht, ist ja auch immer eine Frage der Zeit, habe ich die Zeit, mich zu Hause hinzustellen und meinen eigenen Brei zu machen. Ne? Also mit Zwillingen kann ich sagen, als ich in Elternzeit gegangen bin, ich habe es ehrlich gesagt nicht wirklich geschafft. Ja. Das war für mich schon genug, aber wir haben es trotzdem versucht, so ein bisschen auch eigenen Brei zu machen, aber tatsächlich haben sie den auch oft nicht so richtig angenommen, woran es auch immer liegt. Ne? Das heißt, wir sind auch dann oft auf gekauften Brei zurückgegangen. Jetzt nochmal im Sinne der Flexibilität. Ich muss jetzt wahrscheinlich wieder Brei frei, Baby-led Weaning, also ich kann das auch alles wahrscheinlich irgendwie mixen.
Du kannst auch mischen, entweder also sowohl innerhalb der Mahlzeit, also zum Beispiel erst Brei geben, dann ein bisschen noch Fingerfood dazu oder auch umgekehrt oder zum Beispiel, was sich auch anbietet, innerhalb vom Tag einfach, ja, zum Beispiel zu sagen, okay, abends ist das Baby vielleicht doch ein bisschen müde, dann gebe ich vielleicht eher was Breiartiges, morgens macht es uns Spaß, allen zusammen zu frühstücken, dann bekommt es einfach ein bisschen Brot, ein bisschen Obst mit dazu, also da einfach sich so ein bisschen frei machen und den Weg finden, der einfach für die Familie passt und der auch fürs Baby passt. Das ist, finde ich, ganz wichtig, sich so ein bisschen davon zu lösen.
Und es gibt ja einfach mittlerweile so eine schöne Flexibilität dadurch, dass man diese Möglichkeit der Gläschen hat. Ne? Also ich weiß, dass wir zum Beispiel, wenn wir ins Hof fahren, dann essen die Großen was und ich merke, meine Tochter möchte auch irgendwas essen, dann freue ich mich, wenn ich irgendwie ein Gläschen mit habe, was ich ihr geben kann. Ne? Oder eben auch so einen Mix zu machen, ne? Aus einem Abendbrei, Grießbrei pur, liebt meine Tochter total und dann eben ein bisschen Fruchtbrei dazu. Das heißt, es ist ja auch da keine Grenze gesetzt, auch das zu mixen und zu sagen, ich gucke einfach, was mein Kind isst. Ne, damit es was ist. Wichtig ist, glaube ich, bei diesen Gemüsebreien, dass man noch auf das Öl achtet und ein bisschen
Apfelsaft, glaube ich, dazu gibt. Genau, also man sollte ein bisschen Öl noch dazugeben, auf jeden Fall. Meistens ist schon Öl drin, ist aber ein bisschen wenig, also vielleicht noch einen Teelöffel für den Mittagsbrei dazugeben und Saft wäre erst nötig in dem Fall, wenn wir einen Eisenanteil dabei haben, also entweder Fleisch oder Getreide. Man muss aber jetzt auch nicht zwingend den Saft da reintun, sondern man könnte auch ein bisschen Vitamin C-haltiges Obst oder Obstmus als Nachspeise anbieten. Das hat einfach den Hintergrund, dass das Vitamin C die Eisenaufnahme verbessern soll.
Okay, das heißt, selbst wenn Öl, jetzt Rapsöl zum Beispiel, in dem Brei drin ist, durchaus empfehlenswert, noch ein bisschen was dazugeben.
Genau.
Da gibt es von Baby Dream ja auch das Bio-Rapsöl.
Genau, das ist sehr gut geeignet, weil es ist so, Babys haben noch einen erhöhten Fettbedarf verglichen mit uns Erwachsenen. Also die brauchen viel, viel mehr Fett. Auch Muttermilch ist ja, oder diese Säuglingsanfangsnahrung ist ja relativ fettreich. Deswegen da nicht mit sparen und gerne noch einen Teelöffel mindestens mit dazugeben. Wenn man selber kocht, ist es noch mehr, dann für den Mittagsbrei einen Esslöffel und für den Nachmittagsbrei einen Teelöffel nochmal dazugeben.
Hier vielleicht zum Thema selber kochen. Wie ist das mit Gewürzen?
Also für Babybrei würde ich es jetzt tatsächlich nicht verwenden. Also man kann es verwenden, aber klassischerweise würde man es jetzt nicht verwenden. Bei Baby-led Weaning kann man es auch mitverwenden. Also wenn das Kind vom Familientisch mit isst, man kann zu Beginn ein bisschen weniger würzen, weil es für die Kinder natürlich schon erstmal irgendwie auch krasses Geschmackserlebnis ist, wenn die einfach eine Karotte essen. Mhm. Wenn sie es aber mögen, kann man durchaus auch so Gerichte später wie zum Beispiel Curry kochen, also da spricht auch nichts dagegen, wenn die Kinder das mögen. Also Gewürze sind kein Problem, beim Salz sollte man ein bisschen Auge drauf haben.
Genau, da hatten wir zum Beispiel auch unsere Hebamme hat gesagt, wenn man relativ normal würzt, jetzt nicht zu scharf, und dieses kleine bisschen, was das Kind dann isst, wenn man das runterbricht, ich würze das gesamte Curry und das bisschen, was das Kind isst, da ist gar nicht so viel Gewürz dann am Ende.
Genau. Also Gewürze sind an sich ja auch nicht gefährlich, es ist einfach eine Geschmackssache, also es kann einfach sein, dass es dem Kind zu viel ist, kann aber auch sein, das Kind mag das. Also das ist ja zum Beispiel auch der Grund, warum Kinder Wurst oder Würstchen eigentlich so lieben, ne? Weil die ja total, also die haben viel Salz und auch viel Würze, ne?
Was gibt es denn vielleicht für Hilfsmittel? Also wenn wir jetzt über Baby-led Weaning sprechen, also wie sieht zum einen so eine normale Mittagsmahlzeit bei euch zum Beispiel aus und gibt es irgendwelche Hilfsmittel, die du nutzt?
Das Schöne bei Baby-led Weaning ist, dass man eigentlich gar nicht so viel braucht. Ja. Also das Kind kann ja einfach mitessen. Schön ist es immer, wenn man einen Kinderteller hat, ein Lätzchen und dann kann es eigentlich sofort losgehen. Was immer noch ganz praktisch ist, wenn man so ein Wellenschnittmesser hat, weil das so ein bisschen diese geriffelte Oberfläche macht und dann könnt ihr das besser greifen, als wenn die Karotten jetzt einfach so ganz glatt sind.
Okay, das heißt, ich brauche aber nicht zwangsläufig jetzt so ein Garer oder ein Dünster oder irgendwie sowas in die
Richtung.
Nee,
also du kannst einfach ganz normal, wie du sonst auch kochst, als Familie einfach kochen.
Was mich bei dem Thema immer tatsächlich ein bisschen gehemmt hat, ist die Angst vorm Verschlucken. Mhm. Weil, also das musste ich auch erst von Kind zu Kind mehr lernen, tatsächlich auch dieser Würgereflex von den Kindern sehr weit vorne liegt, was ja gut ist, weil dadurch kriegen sie ja auch alles wieder raus.
Genau, weil das ist nämlich der Unterschied, ne? Also dass wir uns einmal klar machen, es gibt einen Unterschied zwischen Würgen und Verschlucken. Und das Würgen sieht für uns total schlimm aus am Anfang, ne? Weil wir natürlich sofort assoziieren, die haben sich verschluckt. Aber es ist eigentlich was total Cleveres, was die Natur eingerichtet hat, damit die sich nämlich nicht verschlucken.
Aber das ist so ein Punkt, wo ich am Anfang total unentspannt war und bei meinem ersten Kind dachte, oh Gott, das mache ich nicht, das ist mir zu heikel und das tatsächlich auch eine Zeit lang wieder sein gelassen habe, weil ich zu große Angst hatte. Also das ist ja auch okay, ne? Wenn man sagt, ich bin gar nicht der Typ dafür, ich kann das nicht so gut aushalten, ist es ja auch okay zu sagen, dann gehe ich nur auf Brei zum Beispiel oder ich warte noch ein bisschen. Ich bin immer deutlich entspannter geworden, wenn die ersten Backenzähne da waren, weil ich das Gefühl hatte, jetzt können sie auch kauen. Dann gibt's ja auch so Tipps, dass man zum Beispiel sagt, Weintrauben und Blaubeeren müssen unbedingt gefüttelt werden, also nicht nur halbiert, sondern gefüttelt, weil sonst eben die Verschluckgefahr wirklich groß ist. Aber es ist ja tatsächlich so, dass die eigentlich auch schon mit der Kauleiste ganz viel ausrichten
können. Genau, also das ist sozusagen so ein Irrglaube, dass die Kinder Zähne brauchen, dass sie vom Familientisch mitessen können. Und die können aber mit der Kauleiste ganz gut kauen oder die können das auch mit der Zunge am Gaumen einfach zerdrücken. Und es gibt so einen ganz guten Trick, wenn wir das Lebensmittel quasi zwischen unseren Daumen und Zeigefinger legen und ihn dann so zerdrücken können, ganz leicht, dann ist die Speise quasi weich genug, dass das Kind das auch ohne Zähne kauen kann. Oder wenn wir es uns selbst in den Mund legen und auch mal einfach versuchen, das mit der Zunge am Gaumen zu zerdrücken. Es gibt aber, du hast es auch schon gesagt, ein paar Lebensmittel, wo man tatsächlich aufpassen muss, wo man tatsächlich Backenzähne für braucht. Das wäre auch sowas wie zum Beispiel Salat, also was mit sehr festen, groben Zellstrukturen oder Spinat oder auch sehr harte Lebensmittel, also zum Beispiel Rohkost oder Nüsse, die im Ganzen angeboten werden. Sowas ist nicht geeignet, solange das Kind eben keine Backenzähne hat.
Aber es ist so lustig, weil ich da beim dritten Kind dann echt tiefenentspannt war und mein Mann oft dachte, was hat sie denn? Und ich immer dachte, nee, die wirkt, das kommt gleich wieder raus. Natürlich habe ich da ein Auge drauf gehabt, weil man natürlich beobachtet, aber ich wusste, solange sie wirkt und hustet, ist alles in Ordnung und völlig normal. Ne? Das ist ja, glaube ich, das, was man auch wissen muss. Es ist völlig normal, dass es passiert. Hattest du da Situationen, wo du das Gefühl hattest, oh Gott, was passiert hier?
Genau, ich habe gerade mal überlegt, also wir mussten super selten überhaupt eingreifen. Ne? Also man ist natürlich erstmal auf jeden Fall bei den ersten Malen total geschockt, was ist los und kriegt das Kind jetzt oder das Baby ist alleine hin. Aber es hat wirklich oft funktioniert, dass wir gar nichts tun mussten. Natürlich waren wir auf Obacht, ne, haben aufgepasst, aber wir mussten vielleicht 2-3 Mal dann nochmal irgendwie versuchen, irgendwie übers Knie und ein bisschen auf dem Rücken oder so irgendwie zu unterstützen oder gibt's da Tipps?
Ja, also was ich auf jeden Fall empfehlen würde, egal welche Beikostform, ist einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen. Also auch abseits der Beikost ist es total hilfreich, weil es kann ja immer irgendwas passieren, aber da bekommt man einfach nochmal so ein bisschen Sicherheit und lernt halt auch, was im Ernstfall zu tun ist. Also der tritt wirklich sehr, sehr selten auf, aber ich empfehle das wirklich allen, weil es nochmal so eine Sicherheit gibt, einfach zu wissen, was man dann tun muss im Ernstfall.
Was ich zum Beispiel nicht wusste, bin ich gespannt, ob du das wusstest. Also beim ersten Kind, mittlerweile weiß ich das, dass die Kinder, wenn sie dann essen, auch gerade in ihrem eigenen Hochstuhl, sie unbedingt was unter den Füßen haben
auf
müssen.
Auf jeden Fall, ja.
Weil sie im Falle des Verschluckens einfach festen Boden brauchen, weil sie sonst nicht effektiv abhusten können.
Okay, das wusste ich
genau.
auch nicht.
Ja, genau. Und das, finde ich, ist auch nochmal so ein Tipp, dass man einfach darauf achtet, dass es eben manchmal nervig ist, wenn sie anfangen, da aufzustehen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass sie Boden unter den Füßen haben, weil sie damit eben...
Genau, da haben sie halt so einen gewissen Halt, wenn sie das dann abhusten müssen. Genau, und deswegen ist es auch vielleicht nochmal zur Wiederholung so wichtig, dass sie halt tatsächlich aufrecht sitzen, weil dieses aufrechte Sitzen halt auch einfach minimiert das, was tatsächlich in der Luftröhre stecken bleiben kann. Und wenn wir halt auf all diese Sicherheitsregeln achten, also wenn wir unser Kind auch, wenn unser Kind in Begleitung ist, also wir es nicht alleine essen lassen, wenn wir geeignete Speisen anbieten und wenn wir halt für eine sichere Essumgebung sorgen, also in einem Hochstuhl oder zum Beispiel auf unserem Schoß, dann können wir halt diese ganzen Faktoren, dass das Kind sich verschluckt, auch einfach erheblich minimieren.
Ich glaube halt, als Eltern muss man sich irgendwie davon freimachen, dass es keine Sauerei gibt. Also dass alles immer total klinisch sauber ist. Weil das Kind sollte ja am besten, so habe ich es jetzt auch verstanden, selbst rum experimentieren, selbst essen. Und dann klappt halt nicht alles beim ersten Mal. Ne? Und da, denke ich, müssen die Eltern sich drauf einstellen.
Genau.
Ne?
Aber das ist auch schön, finde ich. Also man kann beobachten, wie schnell die das dann auch lernen, wenn man sie lässt. Ne?
Ja.
Also man kann ja problemlos irgendwie ein Umfeld schaffen, dass man sagt, ich lege irgendwie was drunter und kann das danach aufsammeln oder Reis und Nudeln, die einfach mal leichter wegzumachen sind, wenn man sie ein bisschen trocknen lässt. Ich weiß, dass mein Sohn irgendwann mal saß und einen Joghurt gegessen hat und ich habe mich einen Moment umgedreht und im nächsten Moment hatte er den Joghurt mitsamt seinen Händen in den Haaren und freute sich seines Lebens. Und ich habe nur gedacht, gut, dass mein Mann das gerade nicht sieht und habe ihn dann aber einfach mal machen lassen. Mhm. Und 2 Wochen später konnte der perfekt seinen Joghurt löffeln, einfach weil er ausprobiert hat. Und ich hatte auch das Gefühl, er musste einmal diese Erfahrung machen, man sagt ja auch begreifen. Ne?
Mhm.
Und dadurch ging das dann aber auch. Und das haben wir jetzt mit unserer Jüngsten auch. Also die ist tatsächlich jetzt mit irgendwie 1 Jahr und 3 Monaten perfekt. Und das ist auch was man erst lernen muss. Ne? Also das war am Anfang auch so, ich dachte, oh Gott, das ist so eine Sauerei, wie kriege ich das sauber, dauernd Wäsche? Aber irgendwie gehört es eben dazu. Und das ist auch wichtig für die Kinder.
Ja,
ne?
Auch nicht nur die Sauerei, das war bei uns aber genauso, dass man das auch lernen musste. Aber auch man hat ja immer so das Gefühl, ah, komm, ich helfe dir jetzt. Man sieht, es klappt nicht sofort, aber solange das Kind oder das Baby nicht irgendwie schreit oder irgendwas, sondern das Gefühl hat, ich kann es schaffen, ich muss es nur versuchen, dann soll man es ja auch, glaube ich, machen lassen.
Genau.
Nicht immer eingreifen. Man hat immer als Elternteil so das Gefühl, komm, ich helfe dir jetzt mal.
Genau, also es ist tatsächlich auch so, dass dieses Baby-led Weaning einfach so ein bisschen die Eigenständigkeit und das Selbstbewusstsein auch fördert.
Ja.
Genau, also einfach ausprobieren lassen.
Gibt es da auch irgendwie Tipps und Tricks, wie man da irgendwie den Brei füttern kann, also irgendwelche Hilfsmittel, die besonders geeignet sind?
Ja, also Tipps gibt's auf jeden Fall. Ich kann es dir einmal so ein bisschen demonstrieren, wenn wir hier mal diesen Baby-Dream-Löffel nehmen. Also heute ist die Empfehlung, dass wir Responsive Feeding machen. Das bedeutet, es ist ein bedürfnisorientiertes Füttern, also dass wir eben auch schauen, was gibt uns das Kind für Signale und dass es halt bestimmte Dinge gibt, die wir nicht machen sollten. Also wir geben den Brei einfach auf den Löffel und stecken den dann aber nicht rein, sondern wir halten den einfach nur hin und das Kind nimmt sich dann sozusagen den Brei selbstständig runter. Das bedeutet auch, dass man zum Beispiel nicht, was ja oft früher noch gemacht wurde, ist, dass man so ein bisschen die Lippen antippt oder so oder das Ganze am Gaumen abstreift. Das sollte man eigentlich nicht mehr machen. Man sollte auch ein bisschen vorsichtig sein, weil die ganze Mundregion sehr empfindlich ist. Das kann man ganz gut mal an sich selbst testen, wenn man sich mal füttern lässt.
Ja.
Und wenn dann jemand hier immer so ein bisschen den Brei abkratzt, das kann für die Kinder sehr unangenehm sein. Also es gibt auch Kinder, die stört es nicht, aber für manche kann es tatsächlich unangenehm sein. Also dass man so ein bisschen darauf achtet, dass man hier einfach das nicht so abkratzt mit dem Löffel, sondern ganz am Ende mit so einem weichen Tuch und einfach ein bisschen Wasser ganz vorsichtig sauber macht. Und sonst einfach halt auch schauen, was gibt mir das Kind für Signale? Ist es zum Beispiel jetzt schon satt? Will es noch mehr? Und einfach darauf achten. Und so kann man halt auch Babybrei bedürfnisorientiert füttern.
Ja, weil die auch genau wissen, was sie brauchen, ne? Also das finde ich auch so faszinierend, dass man beim Essen so merkt, die wissen, wie viel sie brauchen, wann Schluss ist. Wir haben das ja dann kombiniert mit Babyzeichensprache und meine Tochter saß dann immer irgendwann und hat gesagt, nee, ist genug. Und das finde ich total spannend, wie früh sich das schon entwickelt, ne?
Also was du sagst, sie wissen, was sie brauchen, ne? Also man kennt das vielleicht so ein bisschen, das muss noch aufgegessen werden, aber wenn sie keinen Hunger haben, dann haben sie halt keinen Hunger, ne? Also genau auf diese Zeichen oder was möchte das Kind, was braucht das Kind, ne?
Ja. Ein Thema, was mich auch noch immer beschäftigt und wo ich auch nach drei Kindern das Gefühl habe, dass ich immer noch nicht so genau weiß, wie man es richtig macht, ist das Thema mit Getränken zum Essen. Also wann gebe ich überhaupt Wasser dazu? Wie viel Wasser darf ich geben? Man hört dann ja auch immer mal so Geschichten, da erst nach der dritten Brei-Mahlzeit überhaupt. Genau, was sind da
die Empfehlungen? Bevor das Baby keine Beikost bekommt, braucht es nichts zusätzlich. Also dann reicht die Säuglingsanfangsnahrung oder die Muttermilch reicht aus. Es ist so, die Empfehlung ist, ab der dritten eingeführten Brei-Mahlzeit sollte man spätestens was zu trinken anbieten. Es sollten ungefähr so 200 Milliliter am Tag sein, wobei ich das auch immer dazu sage, also man muss das jetzt nicht abmessen. Ne? Also kein Kind wird verdursten, wenn wir ihm was zu trinken anbieten. Und es bekommt ja auch immer noch eben die Milch dazu. Also da kann man sich auch einfach mal so ein bisschen davon, so ein bisschen da lockerer machen, weil kein Kind wird am Anfang die 200 Milliliter schaffen.
Also was man dazu sagen kann, es ist normal, dass man sich selbst ein bisschen verrückt macht als Eltern. Ich weiß selber, wir haben dann auch geguckt, oh Gott, wie viel haben sie jetzt getrunken?
Ja,
aber du sagst aber es ja, wenn man ihnen was anbietet, die nehmen sich dann schon das, was sie brauchen am Ende.
Genau. Ne?
Und zum Thema Wasser, wir haben jetzt zum Beispiel dann Leitungswasser genommen, aber was sich auf jeden Fall anbietet, wenn man auch unterwegs ist und nicht genau weiß, da gibt es auch von Babydream das Babywasser.
Genau, das haben wir ja hier.
Das kann man besonders gut wirklich, wenn man unterwegs ist, nehmen, dann ist man immer sicher, dass man auf jeden Fall was Gutes zum Trinken für die Kinder auch dabei hat.
Genau. Wie du gesagt hast, man kann Leitungswasser verwenden oder eben halt hier dieses Babywasser, das eben auch für die Zubereitung von Säuglingsnahrung oder was man unterwegs auch zum Zubereiten von Babybrei verwenden kann. Oder als Alternative, was auch noch ganz gut ist, so für ab und zu zwischendurch, wir haben jetzt hier den Babydream Früchtetee, den kann man auch mal verwenden, um einfach mal so ein bisschen anderen Geschmack reinzubringen.
Was mache ich denn, wenn mein Kind so gar keinen Brei haben möchte? Du hast jetzt gesagt, irgendwann so 8., 9. Monat sollte man dann schon mal gucken, dass es irgendwie Beikost annimmt.
Genau, weil die Beikost ist ja schon wichtig, weil das Kind ja wächst, es braucht mehr Energie, es braucht mehr Nährstoffe, wir haben einen erhöhten Eisenbedarf und von dem her ist es schon wichtig, dass das Kind dann auch Beikost bekommt. Also es kommt so ein bisschen auf das Alter auch und auf die Situation an, wann das Kind jetzt keinen Brei mehr möchte. Ja. Also es gibt zum Beispiel auch immer wieder so Phasen, das hattet ihr wahrscheinlich auch, wo es vorher total gut lief und dann kam irgendwie Krankheit, Zahn, Schub, was auch immer und dann läuft es halt einfach gerade gar nicht mehr. Und da muss man auch immer so ein bisschen unterscheiden, ist es jetzt nur so eine kurze Phase, sind es ein paar Tage, ein, zwei Wochen, völlig okay. Wenn ich aber feststelle, auch zum Beispiel, es hat auch gut funktioniert und ist dann einfach rückläufig, dann vielleicht einmal zur Sicherheit einfach mit dem Kinderarzt mal Rücksprache halten.
Aber auch dann muss es ja nichts Unnormales
Nein,
sein.
Nein, muss es nicht.
Ne?
Es kann also einfach, es kann ganz normal sein. Wie gesagt, es kommt so ein bisschen auf das Alter und die Situation an. Es kann auch sein, wenn wir jetzt in einem fortgeschrittenen Alter schon sind, so Richtung 8, 9 Monate, dass das Kind einfach auch sagt, ich möchte jetzt keinen Brei mehr, ich möchte lieber ein bisschen was vom Familientisch mit essen oder ich möchte was Festeres einfach haben. Also da kann man auch so ein bisschen das einfach mal ausprobieren.
Bei meinem ältesten Sohn war es wirklich auch irgendein Knackpunkt, wo es so Klick gemacht hat, dass ich das Gefühl hatte, jetzt hat er verstanden, dass Essen auch gut schmecken kann. Hätte mit 10 Monaten allerdings erst eine Bratwurst gegessen. Tatsächlich. Und die fand er so gut. Es war eine Kinderbratwurst, tatsächlich vom Markt gekauft mit weniger Salz. Und die hat er weggemümmelt. Und ab dem Moment hatte ich das Gefühl, dass es so, ach Mensch, es gibt auch Sachen, die lecker schmecken. Und mit dem war aber alles völlig in Ordnung. Ne?
Ja.
Also der hat dann vorher auch mal ein Brötchen gemümmelt und alles. Aber der hat einfach ein bisschen gebraucht. Und ja, ich glaube, da muss man sich auch einfach frei machen von eben diesen ganzen Sachen. Ne? Das muss aber, das gibt es eben bei Beikost auch nicht. Ne? Da gibt es auch kein Muss, sondern nur es kann.
Ist ja bei allen Themen mit Kindern. Es
ja.
wird oft verglichen, ne? Mein Kind hat dann schon das gemacht.
Ja.
Und da, wie du sagst, muss man sich von frei machen.
Ja.
Und was du auch gesagt hast, es gibt immer Phasen. Ne? Also das kennt man ja eigentlich auch mit dem Schlafen oder ähnliches. Läuft mal gut, dann läuft es wieder schlecht. Ähnlich ist es beim Essen. Ne? Also dann klappt das mit
also
dem Baby-Led Weaning.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, sich da auch nochmal klar zu machen, nur weil es jetzt mal irgendwie eine Woche oder ein paar Tage nicht gut klappt, heißt es nicht, dass wir wieder von Null anfangen.
Ja.
Ja, sondern es ist einfach eine kurze Pause und danach kann es einfach wieder weitergehen. Also da kann man sich gerne auch einfach so ein bisschen den Druck rausnehmen.
Ja. Und eben auch nochmal zu gucken, ich bin keine schlechte Mutter oder kein schlechter Vater, wenn ich es nicht so mache wie die meisten, sondern eben feststelle, mein Kind isst lieber Gläschen oder ich habe die Zeit nicht und mich entspannt ist als Eltern, dass ich dann eben auf solche Sachen zurückgreife, weil im Endeffekt werden sie alle gut groß, egal ob mit selbstgekochtem Essen und irgendwann werden sie das ja essen. Es ist ja kein Kind, was irgendwie mit 4 noch Gläschen isst, es sei denn, also meine Tochter ist immer noch so, wenn ihre kleine Schwester eins isst, dann isst sie auch gerne die Reste. Aber es ist ja so, dass sie irgendwann alle an den Tisch kommen und einfach essen wie wir.
Ja.
Was sind für dich denn jetzt nochmal zusammenfassend die wichtigsten Punkte, die wir mitgeben können?
Also für mich ist ganz wichtig nochmal einfach, dass Beikost oder Essen generell auch Spaß machen soll. Egal, ob es jetzt Babybrei ist oder Beikost vom Familientisch, es soll einfach Spaß machen und alle sollen Spaß dran haben und man darf auch wirklich mutig sein, man darf auch mal neue Lebensmittel ausprobieren, neue Rezepte ausprobieren, auch als Familie. Vielleicht ist es, also für viele ist es nochmal auch so eine Gelegenheit, einfach das Kochen oder die gesunde Ernährung auch nochmal so ein bisschen neu zu entdecken, wenn sie dann Kinder haben und sich mit der Familienkost so ein bisschen beschäftigen müssen, und das finde ich einfach ganz schön, ja, dann da auch nochmal, dass man die Gelegenheit hat, sich einfach mit den Lebensmitteln und mit den Rezepten noch mal so ein bisschen zu beschäftigen. Und ganz wichtig finde ich es auch, ich glaube, das haben wir auch schon rausgestellt jetzt in den letzten Minuten, dass man sich so ein bisschen von den Vorgaben lösen darf. Also man kann es so als Orientierung und als Plan nehmen, aber am Ende ist es einfach wichtig, dass es für einem selbst passt, dass es als Familie passt und dass man einfach versucht, sich weniger zu vergleichen. Also jedes Kind ist anders und es ist einfach so wichtig, dass ich mich nicht mit den Kindern aus der Spielgruppe, aus irgendeiner Facebook-Gruppe, von Instagram, aus der Familie vergleiche, sondern dass es wichtig ist, einfach sein eigenes Ding zu machen.
Genau. Und vor allen Dingen, du sagst, es ist möglichst viel Freiheit und sich selbst zu entdecken, aber es ist auch halt auch keine Schande, denke ich, wenn man, der Alltag ist schon stressig genug, wenn man es mal nicht schafft, selber was zu machen oder selbst zu kochen und dann wirklich auf gekaufte Gläschen zurückgreift. Und dafür lohnt es sich auf jeden Fall auch, sich bei Rossmann in der Babywelt anzumelden. Da gibt es immer Coupons, wo man noch zusätzlich sparen kann.
Und wer Anregungen braucht, du hast ja, glaube ich, auf deinem Blog auch Rezepte, da kann man bestimmt auch gut stöbern.
Auf jeden Fall.
Und dann auch nochmal doppelt profitieren. Ja, Nathalie, schön, dass du bei uns warst. Ich fand es auch für mich nochmal total interessant, mich mit dir darüber auszutauschen. Ich denke, du hast auch ganz viel wertvolle Tipps und Tricks für alle mitgegeben. Wir hoffen, dass euch diese Folge des Rossmann Babywelt Podcasts auch gefallen hat und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss. Vielen Dank.